Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, die Lesart heute aus dem Grillo-Theater im Herzen von Essen. Und da haben wir eine Menge tolles Publikum da. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Unser Thema heute, das ist die Frage, was können wir eigentlich tun gegen die Brandstifter der Politik? Im Herbst kommen Wahlen in Sachsen, Brandenburg, Thüringen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass man sich dort den rechtsextremen Björn Höcke zum Ministerpräsidenten wählt. Dann kommen die Wahlen in den USA, Präsidentschaftswahlen. Auch da wissen wir nicht genau, was rauskommt. Aber die USA sind ja manchmal so ein bisschen wie eine Kristallkugel für uns in Europa, habe ich den Eindruck, weil irgendwie die immer so 10 Jahre vorher das tun, was wir dann auch manchmal tun. Und deswegen gucken wir auch darauf, wie sich die Konservativen dort radikalisiert haben. Was eigentlich vergleichbar ist zwischen Deutschland und den USA und was vielleicht auch fundamental anders ist und was die Erfahrungen in den USA für Deutschland bedeuten. Tja, wie geht Brandmauer? Das könnte man auch so ein bisschen als Überschrift über diesen Abend schreiben. Die Gäste, die ich eingeladen habe, das ist zum einen Annika Brockschmidt, Historikerin, Journalistin, die hat schon über die radikale evangelikale Rechte in den USA geschrieben, das aktuelle Buch über die Ära Trump. Ja, das geht der Frage nach, mit wem hat die eigentlich begonnen, diese Ära, nämlich lange vor Trump, glaube ich, nachdem ich das gelesen habe. Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen, so heißt das Buch. Hallo Frau Brockschmidt, schön, dass Sie da sind.
Hallo, freut mich.
Mein zweiter Gast, das ist ein Blogger, das ist ein Polit-Influencer, der hat sogar den Preis Goldener Blogger vor ein paar Jahren gewonnen, Ruprecht Polenz. Die Älteren von uns, die wissen auch, der war mal Politiker, der war 20 Jahre lang im Bundestag für die CDU, war auch lange Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und sein Buch, das ist ein Appell, Tu was, das ist eine kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie. Mit ein paar Praxistipps. Hallo Herr Polenz, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und auch noch bei uns Jens Dirksen, der ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist Medienpartner dieser Lesart und das ist eben ein Abend im Grillo-Theater. Ich habe es vorhin gesagt, gemeinsam mit der Buchhandlung Proust hier in Essen. Hallo Herr Dirksen.
Guten Tag.
Herr Polenz, Ihr Buch, Die Demokratie verteidigen, auch mit dem Blick vielleicht schon auf die Wahlen im Herbst. Ich könnte mir vorstellen, manche, die uns da jetzt zuhören, die denken sich, das ist immer wieder typisch, ne? Die Demokratie verteidigen, indem sie mir in den Mainstream-Medien erzählen wollen, wen ich wählen darf und wen nicht.
Na, das ist nicht der Ansatz von meinem Buch. Ich glaube, wir müssen uns Sorgen machen, dass unsere Demokratie diesem Zangengriff von außen und von innen, der auch orchestriert ist, dass sie den unterschätzt. Also wir werden ja über Trump hören und über die USA und Bannon berät die AfD in Deutschland. Da sind ja Zusammenhänge da. Und ich habe gerade auch durch meine vielen Diskussionen auf X oder Facebook gesehen, wie sehr unterschätzt wird, dass wir inzwischen in verschiedenen Realitäten leben und was das für den politischen Diskurs macht. Und dann habe ich das versucht, so ein bisschen zu analysieren. Und bin zu dem Schluss gekommen, wenn nicht jeder und jede von uns etwas tut, man kann das nicht einfach nur an die Politikerinnen und Politiker outsourcen, dann werden wir große Probleme bekommen.
Das ändert nichts dran, dass es um Wahlen geht. Und ich lese bei Ihnen den Satz, Demokratien sterben heute nicht mehr mit einem Putsch, sondern mit Wahlen. Das ist schon ein bisschen paradox, oder? Also können ausgerechnet Wahlen gefährlich für die Demokratie?
Ja gut, das hat sich ja in der Geschichte auch gezeigt. Also letztlich ist Hitler durch Wahlen an die Macht gekommen und durch das Steigbügelhalten auch von konservativen Gruppen und Parteien. Und ich glaube, man macht sich eben eine falsche Vorstellung, die vielleicht ganz beruhigend ist und nach dem Motto, also das ist alles so stabil, wenn da keine Panzer vorm Reichstag auffahren, dann passiert da nichts. Aber so ist es eben nicht.
Das lese ich ganz ähnlich, Annika Brockschmidt, auch bei Ihnen. Sie schreiben auch, das sei so eine Illusion zu glauben, Faschisten kämen durch einen Putsch an die Macht, sondern die höhlen Institutionen aus. Die gehen den scheinbar legalen Weg. Ist Donald Trump, hat er das erfunden? Ist er der Anfang von sowas oder ist Donald Trump eigentlich eher Ende einer Entwicklung?
Ich fürchte, Donald Trump ist unter Umständen eher so eine Art Mittelstrecke einer gewissen Entwicklung. Dazu muss man vielleicht sagen, ich glaube jetzt nicht, dass Donald Trump ein sonderlich ausgeklügelten Plan, politischen Plan vertritt oder dass er ein besonders durchdachtes Weltbild hat oder eine irgendwie in sich geschlossene Ideologie. Ich denke, Donald Trump macht, was er für sich für nützlich hält, wovon er sich am meisten verspricht. Aber er ist mittlerweile, und das ist der Unterschied zu noch 2016, würde ich sagen, deswegen kann man jetzt nicht einfach sagen, naja, 4 Jahre nochmal Trump, wie schlimm soll das schon sein? Das haben wir ja schon mal irgendwie hinbekommen. Er hat jetzt die politische Infrastruktur aus Datenbanken, aus Organisationen, aus Thinktanks des konservativen Establishments in den USA, was heute gleichbedeutend ist mit der Republikanischen Partei, das war nicht immer so, hinter sich. Das heißt, er ist umgeben von Leuten, die einen festen ideologischen Plan verfolgen, der in den letzten Jahren zunehmend offen autoritärer geworden ist.
Das klingt fast ein bisschen so, als wäre Donald Trump selber gar nicht unbedingt der Brandstifter, den Sie meinen, sondern vielleicht, naja, vielleicht ist er der Brandbeschleuniger und ist umgeben von Brandstiftern?
Genau, also ich würde sagen, letzten Endes war er zur richtigen Zeit am richtigen Ort, zumindest für ihn selber, für seine politische Karriere. Er hat etwas geschafft, was die Republikanische Parteiführung lange absichtlich nicht getan hat. Er hat bemerkt, dass es in der Parteibasis ja auch nicht erst seit ein paar Jahren brodelte, sondern schon sehr lange. Und dass es ein rechtspopulistisches Moment gab, was wir ja auch schon in der Zeit der Tea Party haben aufbrodeln sehen, wo sich aber das Parteiestablishment lange die Augen vorverschlossen hat, was ein erheblicher Teil der Motivation für dieses Ressentiment im Übrigen auch gegen die eigene Parteiführung war. Also jemand wie Paul Ryan zum Beispiel, früherer Speaker des Repräsentantenhauses, gibt auch heute ab und an noch Interviews, wo er sagt, ja, also das ist, sei alles so seltsam, wo das auf einmal herkommt und so. Und das liegt eben daran, dass man zum Beispiel auch in Bezug auf die Tea Party konnte man ja lange hören, naja, da geht es um wirtschaftliche Forderungen, da geht es um weniger Regularien. Und da ist die Forschungslage mittlerweile deutlich weiter. Es gibt diverse soziologische Studien, die eben zeigen, dass beispielsweise bei der Tea Party rassistische Ressentiments von Anfang an eine ganz elementare Rolle auch als Identitätsfaktor mitgespielt haben.
Sie gehen da weit in der Zeit zurück und analysieren, wie diese Radikalisierung stattgefunden hat. Weiter, als ich auf den ersten Blick vermutet hätte. Jens Dirksen, Sie haben jetzt als Kulturjournalist diese beiden Bücher gelesen. Sie nicken gerade schon. Ich glaube, Sie waren wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht, wie weit sich tatsächlich diese Strömung zurückverfolgen lassen. Ich wollte Sie mal fragen, wie Sie diese beiden Bücher gelesen haben. Für mich war das eine so eine detaillierte historische Studie und das andere wirklich so ganz schlanker Appell. Mögen Sie mal, damit die, die uns zuhören und die Bücher nicht in der Hand gehabt haben, mal beschreiben, was haben wir hier für zwei Bücher?
Ich hatte zuerst, als ich das Buch von Ruprecht Polenz gelesen hatte, die Idee zu sagen, das ist Demokratie in einfacher Sprache erklärt. Es ist nicht unterkomplex, es differenziert an den nötigen Stellen, aber was mir zum Beispiel sehr gefallen hat, ist, dass Herr Polenz in kurzen Sätzen arbeitet. Das fällt einem als Journalist auf und viele Journalisten haben die gegenteilige Krankheit. Sie lieben Bandwurmsätze und ich erwische mich selber oft dabei, dass ich die Kollegen frage, kannst du da nicht einfach mal einen Punkt machen?
Herr Polenz ist Social Media geschult.
Ja, genau, das schult. Jedenfalls fand ich das sehr wohltuend, dass in klaren, kantigen Worten erklärt wird, der Wert der Demokratie, die Funktionsweise von Demokratie. Wir hatten das bei der letzten Sendung übrigens auch schon mal als Thema gestreift, als Marina Weißband hier war, dass wir aus der Illusion aufwachen müssen, dass die parlamentarische Demokratie so etwas wie ein Lieferdienst für Problemlösungen ist. Ich muss gestehen, ich habe das lange Zeit auch so gar nicht bewusst eingeschätzt, aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich das doch dachte, dass wählen gehen und diskutieren eigentlich reichen müsste. Und das stimmt eben nicht. Das habe ich bei Herrn Polenz wirklich sehr eindringlich gelernt und ich finde gerade die vielen, vielen praktischen Hinweise, sich in der Zivilgesellschaft zu engagieren, sich vor allen Dingen, und das ist ein Metier, das er ja selber auch sehr betreibt, sich auf TikTok, Facebook, Twitter und auch auf Instagram einzumischen und als jemand, der vielleicht differenziert und fortschrittlich denken möchte, permanent solche Artikel kennzeichnen, liken und posten sollte, die genau das erfüllen, was man sich wünscht von einer differenzierten Presseberichterstattung.
Das ist das Buch von Herrn Polenz. Genau. Und das von Frau Borgschmidt ist so eine ganz detaillierte historische Studie, oder?
Ja, ich habe mich natürlich gewundert, dass es mit dem New Deal beziehungsweise mit der Opposition gegen den New Deal losging. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon so früh passiert, aber die Konstante, die sich ja durchzieht, die auch gerade schon mal gefallen ist, ist der Rassismus. Und der war natürlich in den 30er, 40er Jahren noch viel greifbarer und noch vehementer. Was für jemand, der wie ich zum geburtenstärksten Jahrgang der Bundesrepublik zählt, immer noch ein bisschen verwirrend ist, dass die Republikanische Partei die Partei der Sklavenbefreiung war und dass bei den Demokraten ganz viele Rassisten untergekommen sind.
Das ist völlig verrückt, oder Frau Brockschmidt? Irgendwie die Parteien waren ursprünglich quasi konträr andersrum aufgestellt. Ich würde gerne ein bisschen in die jüngere Vergangenheit gehen, wo wir dann plötzlich auch Bewegungen und Entwicklungen sehen können, die Sie uns beschreiben, in denen wir wirklich dann quasi schon ein frühes Vorecho von Trump sehen. Ich glaube, so eine ganz wichtige Figur ist da zum Beispiel Newt Gingrich in den 1980er Jahren. Der hat plötzlich eine ganz neue Rhetorik etabliert. Was hat er getan?
Ja, Newt Gingrich ist ein spannendes Beispiel. Gingrich ist es, der 1994 nach langen Jahren sozusagen in der politischen Wildernis die Republikaner im Repräsentantenhaus endlich wieder zu einer Mehrheit führt. Deswegen.
Und er tut das mit einer Radikalisierung, ja. Auch einer sprachlichen.
Einer sprachlichen und vor allem einem komplett neuen Verständnis von Medien. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo sich rein medientechnisch sehr viel tut. Es gibt neue Formate, Talkradio, Rush Limbaugh sagt vielleicht einigen was. Das war so ein bisschen der Twitter-Troll im Radiomoderatorenformat. Das heißt, da gibt es quasi viel neuen medialen Spielraum und Gingrich lernt nicht nur sehr schnell, wie man Medienzyklen beeinflussen kann, auch wenn man Dinge sagt, die nicht stimmen. Wie bekomme ich Medien dazu, Dinge zu berichten, über die sie von sich selbst aus nicht berichten würden, weil sie keinem Faktencheck standhalten? Man sagt es so lange in Mikrofone hinein, bis darüber berichtet werden muss. Und gleichzeitig trimmt er seine Fraktion im Kongress darauf, dass sie anders sprechen müssen. Das heißt, es gibt
ein Memo von ihm.
Es gibt ein
mit einer Liste von Wörtern.
Absolut wildes Memo mit quasi so einer Wortfeldliste.
Ich habe ein paar aufgeschrieben. Schande sollen die sagen. Lüge, Scham, krank, bizarr.
Genau, wann immer es um Demokraten geht. Er hat ein Wortfeld mit so ziemlich allem, was irgendwie negativ klingt, Anti-Kind und Anti-Familie und so weiter und so fort aufgestellt und daneben Republikaner dann eben.
Ich glaube, da geht's dann um Familienwert.
Familie, Ehre, Würde, Selbstlosigkeit, also wie man sich so einen Fox News Werbetrailer vorstellen kann.
Wir kommen gleich darauf, was das eigentlich vielleicht auch sagt über die deutsche Debatte. Ich möchte zwei Namen noch mit aufgreifen, weil die, glaube ich, auch noch wichtig sind für das Verständnis. Und dann kommen wir in die Gegenwart. Der eine Name ist Sarah Palin mit der Tea Party Bewegung. Und das andere wäre wahrscheinlich Mitt Romney, den ich eigentlich eher so als ein bisschen harmlos in Erinnerung habe. Aber das ist offensichtlich falsch. Warum ist Sarah Palin, was hat die für einen Nerv getroffen, obwohl die so ein bisschen auch von der eigenen Partei im Nachhinein als Quartalsirre abgetan wurde?
Ja, diese Abstempelung erfolgte dann vor allem, nachdem sie am laufenden Band peinliche Schlagzeilen produziert hat. Vielleicht erinnern sich einige noch daran, dass sie gesagt hat, sie kann Russland von Alaska aus sehen.
Deswegen war sie Außenpolitik-Expertin.
Ja, es ist nur eins von vielen Beispielen.
Aber wir lachen. Ist das nicht schon der erste Fehler? Weil das ist genau dieses Herablassende von oben.
Aber das ist, was Sarah Palin letzten Endes zu ihrer politischen Marke gemacht hat. Ja, Sarah Palins Talent war es letzten Endes, dieses Image von der Hockey-Mom, da gibt es so dieses Zitat von ihr, was ist der Unterschied zwischen einer Hockey-Mom und einem Pitbull-Lippenstift? Also so dieses Image von, die anderen, die sehen mich als in Anführungszeichen White Trash, aber ich bin eine von euch. Und das ist deswegen so spannend, dass sie ausgerechnet zu McCains Vizekandidatin gemacht wurde. Und ich habe für das Buch Bill Kristol interviewt, langjähriger republikanischer Politstratege, der mit federführend daran beteiligt war, Palin ins Boot zu holen. Und der gesagt hat, naja, wir haben halt damals gemerkt, es liegt irgendein populistisches Moment in der Luft. Und damit uns das nicht überrollt und uns vielleicht die Partei spaltet, müssen wir das versuchen, mit ins Boot zu holen.
Das ist der eine Name, das war 2008, sie war eben Running Mate für McCain. Und dann, Mitt Romney habe ich gerade schon genannt, 2012 dann. Niederlage gegen Obamas Wiederwahl. Warum ist der so zentral jetzt als letzte Figur und dann versprochen, kommen wir auf die Gegenwart?
Romney ist deswegen so interessant, weil er ja vor allem dadurch, wie er heute agiert, oft als so einer der in Anführungszeichen letzten vernünftigen Republikaner genannt wird. Es ist deswegen spannend zu beobachten, weil wir auch in Romneys Wahlkampf die Dynamik sehen, die sich auch durch viele andere republikanische Präsidentschaftswahlkämpfe zieht, nämlich dass diejenigen, die die Nominierung am Ende für sich sichern wollen, je weiter wir in der Zeit voranschreiten, in den Vorwahlkämpfen sich zunehmend mit harter Antimigrationspolitik positionieren, auf eine Art und Weise, wie es vorher nicht unbedingt zu ihrem eigenen politischen Portfolio gepasst hat. Das war ja auch bei Romney so. Romney hat sich auch gegen Obamacare gestellt, obwohl Obamacare auf einem Modell basierte, was Romney selbst als Gouverneur von Massachusetts ein paar Jahre zuvor überhaupt erst aufgebaut hatte. Aber es war vor allem deswegen wichtig, weil es einerseits zeigt, dass auch Leute, die als, ich sag jetzt mal, vernünftige Konservative allgemein gesehen werden, auch heute noch bereit waren, extremen rechten Kräften in der Partei zuzuspielen, aus Machtkalkül. Aber zweitens vor allem, weil uns der Fall Romney beziehungsweise der Umgang der Partei mit Romneys Wahlniederlage zeigt, dass das kein Automatismus war. Es hätte auch eine andere Fortlauf der Geschichte geben können. Nach Romneys Niederlage ordnet nämlich die Parteiführung das an, was sie eine Autopsie nennen. Also woran hat es gelegen? Weil Romney gewinnt mehr Stimmen von weißen Wählern als noch Ronald Reagan. Der hat damals mit großer Mehrheit gewonnen. Romney unterliegt Obama erheblich. Das heißt, da ist durchaus das Bewusstsein da. Wir erreichen keine Mehrheit der Amerikaner mehr. Woran muss es liegen? Und in diesem Lösungsvorschlag steht dann, wir müssen uns moderieren. Wir verschrecken Leute, wir verschrecken Latinos, wir verschrecken Frauen, wir verschrecken moderate Konservative.
Entschieden hat man sich dann aber fürs Gegenteil, für die Radikalisierung.
Und zwar, weil die Reaktion der Basis letzten Endes war, 4 Jahre später zu sagen, Ted Cruz und Marco Rubio könnt ihr einpacken, wir wollen Donald Trump.
Weil man die Basis lange genug aufgeputscht hatte und sie deswegen jetzt auch nicht mehr so richtig im Griff hatte. Ich habe versprochen, nach diesen 3 Stationen kommen wir jetzt in die Gegenwart und auch nach Deutschland, Herr Polenz. Viele von diesen Mechanismen, mit Rassismus zu kokettieren, zu pushen, zu radikalisieren, das kennen wir mittlerweile auch in Deutschland. Und ich bin überrascht, wie viel von ja so einem Kulturkampf, den wir vor ein paar Jahren in den USA bestaunt haben, solche Erfindungen wie es gäbe einen Krieg gegen Weihnachten, dass wir das mittlerweile auch in Deutschland hören. Wie erleben Sie das?
Also ich finde ganz spannend, und ich habe das Buch von Frau Brockschmidt natürlich auch gelesen, dass dieser Kampf um die Sprache und um die Bedeutung von Worten und das Erzeugen von medialen Bubblen, dass das eben auch schon vor dem Netz stattgefunden hat über diese Radiostation. Und wir erleben das ja in Deutschland und inzwischen ganz massiv durch die Social Media. Ich sage bewusst nicht soziale Medien, weil sozial sind sie nicht, wo diese Bubblebildung erfolgt. Und wir haben inzwischen in Deutschland viele, die sich nur innerhalb dieser Blase informieren. Und Sie haben vorhin netterweise gesagt, ich hätte das mit der Demokratie nochmal versucht, einfach zu erklären. Das ist richtig, weil diese Diskussion und die auch durch Meinungsumfragen festgestellten Befunde, ich nenne mal einen, in Deutschland glaubt inzwischen jeder 5., dass uns die Medien vom Deutschlandfunk über FAZ und alle, wie sie sind, systematisch belügen. Nicht, dass sie mal eine falsche Meldung haben, sondern dass sie uns systematisch belügen. Und wenn man das glaubt, dann hat das ja dramatische Konsequenzen. Unser Weltbild ist, ich würde mal sagen, zu 95% irgendwie medienvermittelt. 5% ist noch das, was wir mit eigener Erfahrung machen. Und wenn uns jetzt gesagt wird, da wo ihr euer Weltbild her habt, da werdet ihr systematisch belogen, dann wird man orientierungslos. Das ist wie Nebel im Kopf. Und wer mal im Nebel unterwegs war, der weiß, er muss die Augen ganz weit aufmachen, wo sieht er irgendwo Licht, und er spitzt die Ohren, ob er irgendwas hört. Und dann sieht er den grellsten Scheinwerfer und hört die lauteste Stimme. Und dann sind wir eben bei Trump oder bei denen, die dann bei uns die scheinbar eingängigen, lauten, schrillen, schwarz-weiß Freund-Feind-Lösung anbieten. So funktioniert der Mechanismus. Und das haben, glaube ich, viele nicht verstanden.
Das Erstaunliche ist ja, dass, glaube ich, auch alle Journalisten, Herr Dirksen, ich nehme Sie da jetzt mal mit rein, irgendwie durchaus zustimmen würden, natürlich müsst ihr Medien kritisch konsumieren, natürlich machen Medien Fehler. Was ich erstaunlich finde, ist, dass dann häufig Menschen, die sich da systematisch belogen fühlen, dann zu Medien hinlaufen, von denen sie dann wirklich systematisch belogen werden. Und was Ähnliches, Herr Polen, sehen wir doch auch in der Politik. Ein massiver Vertrauensverlust gegenüber Parteien und gleichzeitig dann ein Hinströmen zu extrem rechten Parteien.
Ja, ich glaube, uns ist auch nicht wirklich bewusst, wie sehr Demokratie von einem Grundvertrauen in der Gesellschaft abhängt. Und wie systematisch AfD und andere versuchen, dieses Vertrauen zu untergraben, weil sie das auch wissen. Und weil sie nur wissen, genauso wie übrigens auch die Desinformationskampagnen, die von außen, etwa von Putin oder so kommen, dass man das Vertrauen einer Gesellschaft in ihre Institutionen, in ihre gewählten Vertreter, in ihre Regierung erschüttern muss, ehe man dann mit anderen Vorstellungen durchdringen kann. Das ist der Mechanismus. Also Vertrauen ist in der Politik eine ganz zentrale Kategorie.
Vertrauen ist sicherlich auch innerhalb der Politik wichtig, nicht in dem Sinne, dass sich Parteien gegenseitig ganz wunderbar alles vertrauen, sondern dass sie einander vertrauen, dass sie zumindest alle ernsthaft was Gutes erreichen wollen und man sich aber trotzdem unterschiedlicher Meinung sein kann, streiten kann. Wie viel macht da auch Politik falsch, die diese Kulturkampf-Rhetorik mitmacht, die dann eben aus München tönt, in Berlin gäbe es eine Herrschaft des Unrechts?
Also natürlich wird, wie eine Unternehmenskultur, auch die Gesprächskultur in einer Gesellschaft top-down gemacht. Und da beobachte ich auch seit Längerem, dass auch zwischen den demokratischen Parteien dem anderen quasi abgesprochen wird, auch das Beste zu wollen, auch wenn man anderer Meinung ist, wie man es erreicht oder vielleicht auch anderer Meinung ist, was wirklich gut ist. Aber das, was Sie gesagt haben, ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt und in den muss man vertrauen. Da wäre ich missverstanden, wenn ich jetzt sage, also alles, was euch ein Politiker erzählt oder eine Politikerin, dem glaubt man, dem vertraut. Das meine ich nicht. Aber nehmt ihn bitte ab, den demokratischen Politikerinnen und Politikern, egal in welcher Partei sie sind, dass sie das Beste wollen, erstens. Und zweitens, dass das System, wie wir dann klären, was nun tatsächlich passieren soll, nämlich die Demokratie, das beste System ist, um zu diesem Ziel an auch zu kommen. Das sind die beiden Punkte, um die es mir geht.
Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir könnten auch so als Überschrift über diesen Abend schreiben oder über diese Stunde schreiben, dass ich gerne wüsste, wie Brandmauer denn wirklich funktioniert. Und da werde ich immer ratloser, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich mir Konservative angucke. Wir hatten jetzt Europawahlen, da hat sich gezeigt, wie insbesondere im Osten Deutschlands die AfD nochmal zulegt. Die AfD ist keine Ostpartei, beileibe nicht, aber in Ostdeutschland kommt dann eben auch noch das Bündnis Sahra Wagenknecht dazu. Das heißt, Parteien, die sehr populistisch agieren. Und wenn ich mir dann angucke, welche Brandmauer bei den Konservativen steht, ich werfe Ihnen jetzt mal an den Kopf, Herr Polenz, Ihre Partei, die hat eine bessere Brandmauer gegen die Grünen, zumindest im Osten, als gegen die AfD.
Wir sind jetzt hier in Essen. Essen ist Nordrhein-Westfalen. Hier regiert Schwarz-Grün, genauso wie in Schleswig-Holstein.
Ich meine jetzt in Ostdeutschland.
Oder in Baden-Württemberg. Also ich habe das auch mit Schrecken gesehen, dass teilweise von der Spitze meiner Partei die Grünen als Hauptgegner dargestellt wurden und von unserer Schwesterpartei vor allen Dingen auch mit einem Vokabular angegriffen wurden, das eben diesen Grundrespekt aus meiner Sicht teilweise hat vermissen lassen. Das ist ein großer Fehler. Ich finde zum Beispiel auch, dass es ganz wichtig ist, dass die SPD aus ihrem Keller wieder rauskommt. Weil nur wenn die Hauptdiskussion in unserer Gesellschaft zwischen Union und SPD laufen, die unterschiedliche Vorstellungen haben, werden wir davon wegkommen, dass wir die ganze Aufmerksamkeitsökonomie auf die AfD richten. Insofern sind natürlich große Koalitionen unterm Strich eher sehr problematisch. Das konnte man eigentlich schon wissen, als man die ersten eingegangen ist.
Wenn wir noch genauer auf Ostdeutschland gucken, es wird viel über Identitätspolitik diskutiert und häufig wird die als so ein Bad Ding auf der linken Seite gesehen. Ich frage mich, haben wir vielleicht einfach eine sehr erfolgreiche rechte Identitätspolitik in Deutschland, eine ostdeutsche rechte Identitätspolitik?
Ja, Identitätspolitiken sind so verführerisch, weil sie die Emotionen ansprechen, weil sie die Menschen sozusagen direkt packen.
Der Westen ist
schuld. Das Gefährliche ist, wenn man singularistische Identitätsdefinitionen vornimmt. Also Beispiel, du bist Muslim und das bestimmt dein ganzes Handeln. Und daran mache ich alles fest. Oder du bist Deutscher und deshalb musst du nationalistisch sein Das führt immer zu starken Antagonismen. Es gibt ein sehr schönes Buch, wird jetzt hier sicherlich nicht mehr in Deutschland Kultur besprochen, weil es schon etwas älter ist, von Amartya Sen, das heißt Die Identitätsfalle. Und der beschreibt eben sehr schön, dass wir auf mannigfaltige Art verschieden sind und eben deshalb auch auf viele Arten wieder Gemeinsamkeiten haben. Also wir können ganz unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn ich zusammen mit anderen bei Preußen Münster sitze, halten wir beiden die Daumen und das können wir jetzt sogar in der zweiten Liga machen. Das musste ich mir gegenüber Rot-Weiß Essen doch noch rausnehmen, Entschuldigung.
Die Buchkritik finden Sie natürlich bei uns auch auf der Webseite und in unserer Audiothek. Es ist jetzt ein paar Mal schon das Stichwort der Medien gefallen. Und nachdem ich Sie jetzt gerade gefragt habe, was denn die Politik falsch macht, möchte ich auch noch Sie alle drei fragen, was denn vielleicht die Medien falsch machen. Weil sehr schnell wird dann geguckt auf das böse TikTok, das an allem schuld ist, Social Media, das an allem schuld ist. Und ich frage mich manchmal, wie sehr auch die großen etablierten Medien versagen. Frau Brockschmidt, wenn Sie in den USA analysieren, nun würde ich jetzt das Talk Radio, das Sie da angesprochen haben, nicht unbedingt zu den großen etablierten Medien zählen. Das war zwar sehr, sehr groß, also Rush Limbaugh, den Sie da vorhin genannt haben, ich glaube bis kurz vor seinem Tod 2021 hatte der wie viele Millionen Zuhörer im Monat, irgendwie 20 Millionen, also unfassbare Reichweite, aber kein etabliertes Medium in unserem europäischen Sinne. Da gab es nichts mit Ausgewogenheit, der hat einfach geschimpft und gewettert. Wenn wir auf die großen etablierten Medien in den USA gucken, auf die Zeitung, die New York Times, auf CNN. Welche bittere Lehre haben die vielleicht lernen müssen in der Zeit Trump oder haben sie auch nicht gelernt?
Ja, also eine Lehre hat zumindest CNN scheinbar gelernt. Ich fange mit dem Positiven an. Nämlich, man hat nicht mehr das, was man zum Beispiel noch 2016 oft beobachten konnte, dass 3 Stunden Trump-Rally live gestreamt wird, ohne irgendeine Einordnung dessen, was da von sich gegeben wird. Es ist jetzt so, dass wenn beispielsweise CNN, aber auch andere große etablierte Nachrichtensender Trump-Reden übertragen, dass dann manchmal, wenn man merkt, oh, es läuft wie so oft, es ist völlig faktenfrei, es wird komplett wild, dann wird nach 2 Minuten abgebrochen oder es gibt einen Faktencheck oder es gibt eine Unterbrechung. Das heißt, da findet zumindest nicht mehr das statt, was ja auch 2016 zu Recht kritisiert wurde, dass man also letzten Endes 3 Stunden Sendezeit oder 2 Stunden Sendezeit einfach verschenkt hat an Donald Trump. Das, was ich sehr frustrierend finde, das ist kein reines Problem allein der US-Medien, aber weil Sie gerade gefragt haben, zum Beispiel nach der New York Times, das sehen wir da häufig. Es gab eine Auswertung beispielsweise von Artikeln zum Thema Alter im Bezug auf die aktuellen Wahlen.
Es ist der Wahlkampf der sehr, sehr alten.
Genau. Und da sieht man eben in der Auswertung, es war aufgelistet nach einzelnen Medien, über wessen Alter wird wie häufig berichtet.
Lassen Sie mich raten, vor allem über das Alter von Joe Biden.
So ist es. Und ich glaube, das liegt daran, dass viele Journalistinnen und Journalisten ein durchaus gut gemeintes, aber falsch verstandenes Bild von Objektivität oder von Neutralität haben, nämlich Neutralität ist die Mitte zwischen 2 Positionen. Und zwar egal, wie sich eine der beiden Positionen beispielsweise immer weiter nach rechts bewegt, neutral ist nur das, was quasi in Äquidistanz jeweils nach rechts und nach links steht. Und wenn ich meine Berichterstattung so sehe, dann muss ich halt, wenn der eine wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat in 34 Anklagepunkten jetzt schuldig gesprochen ist, als erster ehemaliger Präsident und Präsidentschaftskandidat jemals, und es aber trotzdem zumindest keine Auswirkungen innerhalb seiner eigenen Partei auf seine Unterstützung zu haben scheint, dann muss ich halt irgendwie gegenkontern, damit ich das Gefühl habe, wenn ich was über die einen was Negatives schreibe, dann muss ich es auch über die anderen machen. Also wie gesagt, ich glaube, die Intention dahinter ist gut gemeint, aber es ist fatal, weil es eben ein Ungleichgewicht darstellt. Falls Sie, ich meine, ich möchte jetzt niemandem raten, sich ganze Trump-Reden komplett reinzuziehen. Aber was mir auch beim Schreiben des Buches aufgefallen ist, gab immer wieder Auseinandersetzungen, viel, aber Diskussionen beispielsweise mit dem Lektorat. Gesagt wurde, ja, also hast du ein Trump-Zitat, aber das müssen wir irgendwie glätten, das ist ja kein Satz. Also das, ne, das muss man irgendwie lesbar machen, sonst stolpert man darüber. Und das ist eben das Problem, dass man halt, weil man gewöhnt ist, wenn du den Lesefluss unterbrichst, verlierst du den Leser. Und wenn jemand aber rabarbert und plötzlich anfängt, über Windmühlen und Waschmaschinen und Klospülungen zu reden und dann wieder bei Kim Jong-un landet.
Und dann behauptet, Obama sei gerade Präsident, dann ist das ein Problem.
Und an dieser Stelle grätsche ich mal ganz kurz rein, quasi mein Ich aus der Zukunft. Denn nachdem wir dieses Gespräch im Grillo-Theater aufgezeichnet haben, da ist noch was passiert. Joe Biden hat nämlich seine Partei wirklich geschockt bei der TV-Debatte gegen Donald Trump. Wenn Trump sehr energisch etliche Unwahrheiten behauptet hat, wie gewohnt, wirkte Biden teils überfordert und er schien immer wieder den Faden zu verlieren. Und deshalb habe ich dann Annika Brockschmidt nochmal angerufen und habe sie gefragt, wie sie das jetzt sieht. Und das hier hat sie geantwortet.
Ich denke nach wie vor, und das sehen wir ja auch in den Auswertungen zur Berichterstattung, dass tatsächlich massiv mehr über Bidens Alter berichtet wurde, ohne dass es zumindest vor diesem TV-Duell dazu großen Anlass aus seinen Auftritten gegeben hatte. Während kaum Thema war, dass Trump ja nur wenig jünger ist oder seine Aussätze überhaupt thematisiert wurden, die bekommen wir in der Presse einfach weniger oft zu sehen. Und nach diesem katastrophalen TV-Duell gibt es jetzt natürlich eine absolut berechtigte Debatte darüber, ob Biden fit genug ist für die Kandidatur, ob er geistig noch auf der Höhe ist. Wenn man aber mal in die Zeitungsseiten schaut, dann dominiert diese Frage allein jetzt momentan zumindest komplett die Berichterstattung. Und von der faschistoiden Bedrohung durch Donald Trump, vor allem jetzt nach dem jüngsten Supreme Court-Urteil, ist kaum mehr die Rede. Ne? Also diese Frage von falscher Balance in der Berichterstattung, die lässt sich ja nicht nur an dem Altersbeispiel zeigen. Es funktioniert zum Beispiel auch auf andere Art und Weise. Statt also negative Berichterstattung über Demokraten quasi künstlich zu schaffen, künstlich hochzujassen, lassen sich auch Positionen der Republikaner verharmlosen, wie beispielsweise als vor ein paar Wochen die Flagge, die der Richter Samuel Alito, Alito sitzt am obersten Gerichtshof, gehisst hatte, als, ich glaube das Zitat war, Symbol für eine christlich ausgerichtete Regierung beschrieben wurde, obwohl die Flagge heute für den Wunsch nach einer waschechten Theokratie steht.
Das also das Update von Annika Brockschmidt. Jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch auf der Bühne im Essener Grillo-Theater.
Herr Dirksen, als Journalist, haben Sie diesen Impuls auch schon gespürt, zu denken, Mensch, wenn wir über den einen ständig schreiben, er lügt, er lügt, er lügt, dann sollten wir vielleicht über den anderen mal schreiben, dass er alt ist? Ich meine das ganz ernst, die Frage, weil die ist ja psychologisch nicht ganz ohne. Man will ja nicht immer nur auf den einen einhauen.
Was ja auch als Grundinstinkt nicht verkehrt ist, ne? Also, dass man sich als Journalist, es ist ja keiner komplett neutral, dass man sich selbst kontrolliert und die eigenen Voreingenommenheiten checkt, das ist ja schon positiv.
Also ich meine, es ist natürlich schon so, dass wenn man über einen Kandidaten nur positiv und über den anderen nur negativ schreibt, macht man sich unglaubwürdig. Das ist schon so, dass wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen würden, hey, das ist jetzt aber zu schwarz-weiß malerisch. Und ich finde, Schwarz-Weiß-Malerei ist tatsächlich einer der Fehler, die wir gemacht haben, die auch passiert sind. Ich finde, ein Kardinalfehler liegt in der Personalisierung von politischen Problemen. Also ich vermisse tatsächlich auch in den großen Zeitungen und Leitmedien immer wieder klare Darstellungen von politischen Programmen, von Ideen, wie Politiker Probleme lösen wollen. Das findet viel zu wenig statt und es gibt viel zu viel Berichterstattung über
Duell.
Genau, taktische Finden und wer wen aussticht und dieser ganze Politbetrieb, der tatsächlich für Journalisten sehr interessant ist, weil sie da mehr wissen als andere, aber ich glaube für viele Wählerinnen und Wähler ist das einfach überflüssig, wobei natürlich wir auch merken, weil wir inzwischen ja auch Klickzahlen messen, dass das Interesse an Personen immer größer ist als an Programmen, da ist man in einem Dilemma, aber ich finde, und das sage ich auch in unserer Redaktion immer wieder, wir genießen einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz und das hat einen Grund. Das hat seinen Grund darin, dass wir nicht pausenlos unseren Kunden hinterherlaufen, sondern zwischendurch auch mal Sachen machen müssen, bei denen sie nicht darauf kämen, danach zu fragen. Also wir haben dann auch zum Beispiel zur Europawahl versucht, die Programme nebeneinander zu halten und zu vergleichen, welche Partei hat da welche Position. Das ist jetzt tatsächlich auch nicht der Klickrenner gewesen, aber ich finde, Zeitungen müssen das machen.
Die Europawahl ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, wo sehr gerne dann sowohl von den Spitzenkandidaten als auch leider von vielen Journalisten so getan wurde, als sei es eine kleine Bundestagswahl gewesen. Herr Polenz, Sie rücken schon die ganze Zeit Ihren Finger hoch, weil ich glaube...
Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt hinweisen, okay. den ich in dem Zusammenhang, der mich schon lange sehr grundsätzlich stört. Die politische Berichterstattung ist unglaublich auf Meinungsumfragen und die Rankings der Parteien limitiert.
Naja, Entschuldigung, aber das machen die Parteien ja auch.
Wenn ich das eben sagen darf. Es werden alle nasenlang Meinungsumfragen gemacht. So und so viel hat die AfD jetzt, ein Punkt weniger, ein Punkt mehr. Das Ganze bewegt sich empirisch gesehen in der normalen Schwankungsbreite. Aber es ist sozusagen immer die Nachricht. Und die Medien verstehen sich doch, so habe ich es jedenfalls mal gelernt, auch als Anwälte ihrer Leserinnen und Leser, weil sie die Fragen stellen können, auch den Politikerinnen und Politikern, die man als Mensch ihnen sonst nicht so stellen kann, weil man halt nicht so an sie rankommt. Und wenn man dann beklagt, dass die politische Auseinandersetzung zu inhaltsleer sei, dann liegt es natürlich auch daran, ob Journalistinnen und Journalisten nach den Inhalten fragen oder ob sie das nicht tun. Und da reicht eben jetzt mal so ein Sommerinterview aus meiner Sicht nicht aus, mal ganz abgesehen von anderen Dingen, die man dazu kritisch anmerken könnte, sondern das muss eigentlich schon in der Kommunalpolitik losgehen, dass man einfach, und das ist ja nachher auch spannender vielleicht noch als Programme zu vergleichen. Ich habe an vielen Programmen mitgearbeitet. Das ist mehr so, die Partei hinter irgendetwas zu versammeln und die Sprache ist auch, wie sie ist. Aber man kann das ja in Interviews machen. Man kann ja die Vertreter der einzelnen Parteien immer mal wieder fragen, wie wollt ihr das lösen, wie wollt ihr das lösen, wie wollt ihr das lösen? Und die Themen, um die es geht, also wie geht das mit der Erderhitzung weiter? Wie bereitet ihr euch darauf vor, dass vielleicht Trump Präsident wird? Was macht er in Sachen Ukraine-Unterstützung? Oder jetzt meinetwegen auch, wie ist das denn nun tatsächlich mit dem Bürgergeld? Diese Diskussion, da würde ich mir wünschen, dass Journalistinnen und Journalisten den Politikern viel stärker auf den Zahn fühlen und sie dann auch nicht so einfach davonkommen lassen. Das würde sich schon rumsprechen. Und dann würde man sich auch besser vorbereiten.
Es gibt Parteien, die bereiten sich ganz... Es gibt Parteien, die bereiten sich ganz exzellent auf solche Interviews vor, und zwar indem sie trainieren, garantiert nie auf irgendwas dergleichen zu antworten, sondern ausschließlich ihren eigenen Markenkern, nämlich Rassismus, rauszupuschen. In den USA erfunden, Steve Bannon hat dem einen wunderbaren Schlagzeile gegeben, er hat das genannt Flood the Zone with Shit, also so viel Mist. Reden, dass keiner hinterherkommt mit der, was war eigentlich die Frage und wie viele Fehler sind da jetzt drin? Frau Brockschmidt, wenn Sie das beobachten, mich treibt es auch wirklich um, wie interviewen wir in Deutschland zum Beispiel AfD-Politiker? Ihre Beobachtungen aus den USA, was bedeutet das? Macht man überhaupt Live-Interviews, wenn man weiß, das Gegenüber hat von Anfang an den Plan, keine einzige Frage inhaltlich zu beantworten, sondern nur Mist zu reden? Also andererseits, eine Partei nicht zu interviewen, die gewählt ist, ist auch schwierig.
Also es gibt, glaube ich, sehr wenige Beispiele, wo, es kommt ein bisschen auf das Format an. Ne? Also es gab vor ein paar Monaten, glaube ich, ein Townhall-Event von CNN mit Donald Trump. Interview hat Caitlin Collins geführt. Townhall-Event heißt, also es gibt ein Publikum und Fragen aus dem Publikum werden gestellt. Quasi wie so ein offenes Rathaustreffen. Und die Journalistin, die Trump interviewt hat, sitzt da und hat einen Knopf im Ohr, hat also die Regie im Ohr. Das heißt, sie bekommt da Feedback, sie kann da auch einen Faktencheck direkt ins Ohr bekommen. Man hat aber gemerkt, dass obwohl sie sich wirklich redlich bemüht hat und es, glaube ich, unter den Umständen so gut gemacht hat, wie es möglich war, hat man gemerkt, dass man mit dem Faktencheck allein gar nicht hinterherkommt, weil sobald also bis ich den ersten Halbsatz raus habe, sind schon 5 weitere wahnwitzige Sachen gesagt worden und man kommt schlicht und einfach nicht hinterher. Und das ist ein Problem und ich glaube, Medien haben bisher noch keine wirkliche Lösung gefunden. Es gibt einzelne Beispiele, wo so One-on-One-Interviews funktionieren, vorausgesetzt der interviewende Journalist oder die Journalistin ist Experte auf dem Gebiet. Das kann man jetzt nicht von jemandem verlangen, der, weiß ich nicht, gerade die Dienstagsschicht hat, aber sonst beispielsweise mit der AfD zum Beispiel relativ wenig zu tun hat. Das ist ein Rezept für ein Desaster. Das ist auch unfair dem Journalisten gegenüber, der das Interview machen muss. Aber ich glaube, alleine den Zeitaufwand, den eine Vorbereitung auf sowas braucht, das ist allein aufgrund der Art und Weise, wie unsere Nachrichtenzyklen funktionieren, aufgrund der Personalprobleme, die viele Medien haben, dass Stellen unterbesetzt sind, ist das kaum zu schaffen.
Das ist ein Dilemma, aus dem man schwer rauskommt. Ich weiß, die Kollegen, die bei uns in der Früh sagen, solche Interviews führen, die bereiten sich da wirklich minutiös vor. Klar. Ich finde, die machen das wirklich bemerkenswert gut. Trotzdem, auch da lässt sich natürlich nicht verhindern, dass zwischendrin Sachen gesagt werden, unwidersprochen, die schlicht nicht stimmen. Herr Polenz, ist das jetzt vielleicht von uns auch hier ein bisschen herablassend, zu glauben, das müsste alles immer sofort dazu erklärt werden? Wir haben doch mündige Bürger. Merken die das nicht auch selber?
Nein, ich glaube schon, dass wir mündige Bürger haben und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es sowas wie die kollektive Weisheit der Wählerinnen und Wähler gibt. Vorausgesetzt, die Bedingungen, unter denen sie entscheiden, ermöglicht ihnen ein objektives Urteil und ein Urteil sozusagen unter verschiedener pluralistischer Orientierung. Das ist die Voraussetzung. Sonst wird es mit der kollektiven Weisheit der Wählerinnen und Wähler schwierig. Aber wir haben, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt, der ja hinter jeder Talkshow, wo ein AfD-Vertreter eingeladen wurde, wieder zu Diskussionen führt. Man muss sich ja erstmal strategisch klar machen, was will die AfD? Sie möchte wie eine normale Partei aussehen. Das heißt, es ist für die AfD schon ein Erfolg, wenn da nur jemand sitzt, die richtige Krawatte anhat und freundlich in die Kamera guckt. Das ist schon in sich ein Erfolg. So, das muss man sich erstmal klar machen. Und wenn man dann in ein Gespräch kommt, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es tatsächlich so, sie sind auch nach Rundfunkstaatsverträgen verpflichtet, dafür eine ausgewogene Talkshow-Besetzung zu sorgen. Dann muss man nach meinem Dafürhalten jetzt nicht über Gott und die Welt mit denen reden, sondern über ihr rassistisches Menschenbild und über ihren völkischen Nationalismus. Und wieder über ihr rassistisches Menschenbild und wieder über den völkischen Nationalismus. Und das Gleiche nochmal und nochmal und nochmal. Dann hat man eine Chance, glaube ich, und das wäre auch meine Empfehlung, wie man mit Rechtsradikalen sozusagen in den Medien umgehen sollte. Mich interessiert nicht, ob die AfD für Mindestlohn ist oder nicht.
Bei Ihnen lese ich auch tatsächlich, das größte Problem für die Demokratie sehen Sie eigentlich gar nicht unbedingt in dieser zunehmenden Radikalität, sondern das größte Problem der Demokratie, laut Herrn Polenz, ist die Gleichgültigkeit und Passivität der Mehrheit.
Ja, das glaube ich in der Tat. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung in Gesellschaften von eher kleineren Gruppen geführt wird, dass sich viele das angucken, manche gucken auch gar nicht richtig zu. Und das Problem, was wir jetzt in Ostdeutschland erleben werden, ist, dass es auch relativ viele in einer Gesellschaft gibt, aus diesem Teil, die nachher bei der Mehrheit sein wollen. Das heißt, wenn eine Stimmung erstmal gekippt ist, kommen gleich noch 10-20%, die hinterher kippen. Und ich war jetzt Anfang des Jahres in Bautzen und dort sind in der Addition AfD, Freie Sachsen, Dritter Weg, unsere Bürgerinitiative bei deutlich über 50%. Und da ist natürlich ein ganz anderes Klima. Und so weit darf es nicht kommen. Und deshalb auf diese Frage, nein, man darf den Parteitag oder Veranstaltung der AfD nicht so blockieren, dass er nicht stattfinden kann. Aber man sollte so deutlich und mit so vielen Leuten gegen diese Veranstaltung auf der Straße sein, dass der Stadtgesellschaft und vielleicht auch noch einer breiteren Öffentlichkeit klar ist, die sind hier eigentlich nicht erwünscht und wir wollen mit denen nichts zu tun haben.
Dafür kriegen Sie Applaus. Dafür kriegen Sie Applaus und dieses Demonstrieren, wie wichtig das ist, das wird auch in Ihren, Sie haben ja ganz praktische Tipps in Ihrem Buch, wird da sehr deutlich. Einmal auf der Straße demonstrieren, einer der Tipps lautet auch, werden Sie Influencer. Also das heißt, es geht darum, dieses Märchen von der schweigenden Mehrheit zu brechen, oder?
Ja, es ist so, man kann jetzt vieles über Social Media und die Schieflage der Algorithmen sagen, was sie belohnen, was sie nicht belohnen, aber sie sind ein Faktum. Und sie wirken wie so ein Durchlauferhitzer für die Bildung der öffentlichen Meinung. Und das kann man jetzt auch nicht wieder sagen, dann sollen halt die Parteien noch irgendwelche Abteilungen beschäftigen, die dann die TikTok-Videos machen. das ist nicht authentisch und das funktioniert auch nicht, wie man jetzt an der Aktentasche von Scholz offensichtlich gesehen hat. Ich bin nicht auf TikTok. Aber was funktioniert und wofür ich wirklich werbe, ist, dass man sich das selber erstmal anguckt. Viele sind ja jetzt vielleicht doch nicht so drin und dass man einfach mal mitliest.
Oder auch abgeschreckt vom Tonfall, der da herrscht.
Ja, und dann kann man, aber dann sieht man manche Positionen, die gefallen einem, die kann man liken. Dadurch kriegen die schon mal eine größere Reichweite. Und wenn man Zeitungsartikel liest, die meisten Journalistinnen und Journalisten sind auf X beispielsweise, die Zeitungen auch, dann kann man den Artikeln eine größere Reichweite verschaffen, indem man sie teilt und liked. Also man kann sozusagen auch mit beeinflussen, was andere auf diesen Medien zu lesen bekommen.
Das klingt auf
den ersten Blick so ein bisschen banal. Und das geht nur ameisenmäßig.
Ja, das geht ein bisschen, ja, ameisenmäßig. Das klingt auf den ersten Blick so ein bisschen banal. Sie schreiben dann auch, und wenn dann eine Position da ist, die einer antidemokratischen Haltung widerspricht, schreiben Sie drunter, genau.
Ja, das reicht erstmal. Also ich bin Jurist und als Jurist weiß man, wenn irgendeine Behauptung in den Raum gestellt wird, musst du die streitig stellen, wenn sie nicht stimmt. Dann sage ich einfach, ich bestreite das. Und damit ist erstmal schon so eine kleine Barriere bei den Zuhörerinnen und Zuhörern da, als sei das etwas, worüber man jetzt nicht mehr groß nachdenken müsse, weil es ist ja jetzt so gesagt. Also ich stelle was streitig, das ist ein kleiner Schritt natürlich. Ich gebe ja auch weitere Tipps, was man dann noch zusätzlich machen kann. Aber es ist wirklich was, was jede und jeder machen kann.
So habe ich Sie verstanden. Man muss nicht Fachmensch sein und etwas widerlegen können. Es reicht schon drunter zu schreiben, das stimmt.
Ja, und das Schöne ist, wenn man damit anfängt und wenn man damit mal sich mit einem kleinen Post an der Diskussion beteiligt, dann möchte man beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr, dann informiert man sich noch ein bisschen mehr und auf einmal ist man dann tatsächlich nach ein paar Wochen mitten dabei.
Also, werden Sie Influencer? Einer der Tipps von Herrn Polenz. Ich habe mir eine ganze Menge davon aufgeschrieben, die sind teilweise wirklich hübsch, teilweise überraschend. Teilweise klingen sie auch so, dass ich denke, na, ich bin mal gespannt, wer hier im Raum das macht. Im Alltag Zivilcourage zeigen, werden wahrscheinlich viele von sich sagen, mache ich doch, egal ob es stimmt. Schreiben Sie Leserbriefe. Seien Sie gut informiert. Stellen Sie mit Gleichgesinnten was auf die Beine. Spenden Sie Geld. Haben Sie einen Lieblingsappell von Ihren Appellen?
Ja, bedanken Sie sich. Das ist, mit dem habe ich das Buch auch beendet. Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, und ich habe das selber 20 Jahre in Münster im Stadtrat gemacht, arbeiten ehrenamtlich in so einer Großstadt nicht unter 20 Stunden die Woche. In kleineren Gemeinden kommt man vielleicht mit 4 Stunden aus. Aber sie könnten in der Zeit auch im Garten sein, Golf spielen oder sonst was machen. Und wenn man mal fragt, wer hat sich denn schon mal bei einem von denen bedankt? Man muss ja nicht unbedingt mit den Ergebnissen einverstanden sein, aber damit, dass sich jemand die Arbeit für uns macht. Wer hat sich denn schon mal bedankt? Und das könnte ich jetzt hier in die Runde fragen.
Hat sich schon mal jemand bedankt?
Ich habe es beim letzten Mal in so einer Veranstaltung gemacht, ging eine Hand.
In Reihe 1, eine Dame hat die Hand gehoben.
Bei gleich vielen Leuten. Das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern es ist einfach, sich bedanken stärkt den Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Auch gegenüber dem vom Lieferdienst, der einem irgendein Päckchen bringt, dem Polizisten gegenüber, der einen anstrengenden Job hat, etc. etc. Wir müssen was für ein gesellschaftliches Klima tun, der Wertschätzung, auch der besseren Laune, um das mal so auszudrücken. Weil wenn wir alle, das ist ja auch etwas, was zu kurz kommt in den ganzen Analysen. AfD lebt von Missmut und Wut. Und sie hören von denen nie irgendwas Positives, was sozusagen aufbaut, wo man sagt, ja, das macht jetzt gute Laune. Nein, sie leben von Angst und schlechter Laune. Und wenn das die richtige Analyse ist, dann ist es doch relativ einfach, was für die gute Laune in einer Gesellschaft zu tun.
Es gibt noch einen Appell in dem Buch und da bin ich gespannt, wie viele Hände jetzt hochgehen. Der klingt nämlich nach richtig viel Arbeit. Treten Sie einer Partei bei. Eine Hand, zwei Hände, drei Hände, vier Hände, fünf Hände, sechs Hände. Meine Güte, 7 Hände sehe ich hier bei. Na, so 80, 90, 100 Leute sind wir hier. Das ist eine ordentliche Quote, oder Herr Polenz?
Ja, also es ist so, wir haben natürlich viel zu wenige, die in demokratischen Parteien sind. In Deutschland sind es insgesamt etwa 1 Million. Das liegt an Gründen, die ich in meinem Buch auch angesprochen habe. Politik ist schon so ein bisschen schmutziges Geschäft und Parteipolitik ist die Steigerung davon.
Kein gutes Image für Parteien.
Nein, und wenn man was Positives sagen will, das ist jetzt aber nicht parteipolitisch gemeint. Der Punkt ist, und den muss man sich als erstes klar machen, Repräsentative Demokratie ist ohne politische Parteien nicht denkbar. Und da wir eine repräsentative Demokratie, hoffe ich, alle wertschätzen, sollten wir ein bisschen von der Grundwertschätzung auch auf die politischen Parteien übertragen. Der erste Punkt. Der zweite, man kann sich natürlich schneller mit Haut und Haaren einer Menschenrechtsorganisation, einer Umweltorganisation anschließen, wo man sagt, ja genau da der Meinung bin ich auch. Bei Parteien ist das schwieriger, weil das Spektrum, was sie abdecken müssen, ist breiter. Und so war das bei mir auch die Überlegung, als ich studierte, habe ich auch überlegt, gehst du zu Amnesty International oder machst sonst was? Und dann guckt man, was machen denn diese sehr wichtigen Nichtregierungsorganisationen? Im Wesentlichen stellen sie Forderungen an die Politik. Und da habe ich gedacht, na gut, wenn das so ist, dann gehst du doch dorthin, wo über diese Forderung entschieden wird. Und damit ist man dann bei politischen Parteien.
Zwei Anmerkungen vielleicht. Mich hat überrascht Ihre Einschätzung, dass es vollkommen ausreicht, mit 60-70% der Grundsätze einer Partei einverstanden zu sein.
Ja gut, das habe ich für mich so gesagt.
Um darin eintreten zu können. Und das Zweite ist, wenn hier nicht Ruprecht Polenz draufstünde, Sie würden nicht merken, dass es von einem CDU-Mitglied geschrieben ist.
Das weiß ich nicht, wie ich das jetzt auffassen soll, aber... Aber
das erklärt ja die 60% quasi in ja, der also, aktiven...
Nein, aber der Punkt ist ja schon nochmal wichtig. Man denkt, schließe ich mich einer Partei an, bin ich dann mit Haut und Haaren, mit allem verhaftet und ich habe natürlich immer Sachen, die mich stören. Und da sage ich eben, das ist in demokratisch verfassten Parteien überhaupt kein Problem. Die haben alle eine bestimmte Bandbreite. Wichtig ist, dass man sozusagen in der großen Linie sich die Partei aussucht, der man sich anschließen möchte. Und dann finde ich tatsächlich, diese 60-70% sind ausreichend. Und wenn man ehrlich ist, bei den meisten wird es auch immer mal so sein, dass man mit relativ viel nicht so ganz einverstanden ist. Aber das
Sicherheit. Aber der Kompromiss ist eben Kern von Demokratie, ja. Auch wenn er heute gerne als faul abgetan wird. Frau Brockschmidt, in Ihrer Analyse wird sehr deutlich, dass in den USA diese radikale Rechte vom Kompromiss so gar nichts hält und lieber Nein sagt, selbst bei Punkten, die eigentlich auf ihrer politischen Linie wäre, einfach nur um Konfrontation zu fahren. Jetzt enden wir gerade so schön praktisch. Haben Sie da auch irgendeine Idee für irgendeinen Appell, wie wir Kompromiss so leben können, dass wir damit die Demokratie ein bisschen stützen?
Na, ich glaube, die Handlungstipps, die Herr Polenz gegeben hat, sind mit Sicherheit für uns alle deutlich praktischer lebbar als vielleicht die Lehren, die hoffentlich lesende Politiker, man weiß es nicht, aus meinem Buch ziehen würden. Insbesondere konservative Politiker, und falls welche zuhören, müssen sie auch gar nicht mir glauben, das können sie vielleicht eher einem Bill Kristol glauben. Also ich habe ihn gefragt, was raten Sie denn jetzt angesichts Europawahl, unseren drei Wahlen, die jetzt hier noch im Herbst anstehen, was raten Sie den konservativen Politikern, die mit dem Gedanken spielen, kurz vor der Wahl doch nochmal so den ein oder anderen Kulturkampf-Narrativ mitzunehmen, so nach dem Motto, kann ja nicht schaden. Und seine Antwort war glasklar, macht es nicht, ihr schneidet euch ins eigene Fleisch. Er spricht da aus seiner persönlichen Erfahrung, denn er ist nicht mehr Mitglied der Republikanischen Partei. Wir haben es gesehen, an allen Mitgliedern dieses Partei-Establishments, vor allem im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, John Boehner, Kevin McCarthy, vor kurzem erst, alles Leute, Newt Gingrich, haben wir eben drüber gesprochen, alles Leute, die letztlich von den Geistern, die sie gerufen haben oder die sie zumindest mit bespielt haben, denen sie geschmeichelt haben, letzten Endes vom Hof gejagt wurden. Wenn Konservative rechtspopulistische oder teils faschistoide, rechtsextreme Narrative bedienen, das funktioniert kurzfristig eventuell, vielleicht kriegt man ein paar Prozente mehr, aber auf die lange Sicht funktioniert es nicht. Und das ist meine Hoffnung, dass wenn das der moralische Appell nicht funktioniert, vielleicht wenigstens der machtpolitische Appell funktioniert.
Das sagt Annika Brockschmidt. Sie hat das Buch geschrieben, Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Das ist bei Rowohlt erschienen. Auch bei uns zu Gast Ruprecht Polenz mit seinem Buch Tu was, kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie, bei C.A. Beck erschienen. Und Jens Dirksen ist bei uns, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, hier in dieser Lesart im Grillo-Theater in Essen, gemeinsam mit der Buchhandlung Proust. Und Sie sind auch alle hier, unser Publikum. Danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.